So. Dann wollen wir, glaube ich, einfach einsteigen.
Sofort, bitte.
Und zwar sind wir jetzt hier in Bonn und haben Sie auch irgendeinen Bezug quasi zu Bonn?
Ach, mein Bezug zu Bonn ist ganz insofern ganz eng, weil ich ja finde, dass Köln und Bonn eh sehr verschwestert und verbrüdert sind. Und ich habe Freunde in Bonn, bin oft auch in Bonn, also es ist für mich Heimat, ein Heimatauftritt hier.
Ja, ich steige jetzt ein. Als ich meiner Oma erzählt habe, dass ich dich interviewen darf, dann hat sie gesagt, ja, das habe ich auch manchmal abends gehört, als ich nicht schlafen konnte. Und da wurden dann manche Sachen gesagt, die ich ganz gut fand. Manche Sachen fand ich aber auch unsagbar, also jetzt von dir oder auch eben vom Publikum. Hast du das Gefühl, dass ja viel Unsagbares gesagt wurde?
Ja, durchaus auch im positiven Sinne, weil wir schon von Anfang an bis zum Ende der Sendung schon auch Tabugrenzen nicht nur angekratzt haben, sondern überschritten haben. Und ich finde manchmal gut, Unsagbares zu sagen. Manchmal ist das hilfreich.
Und war es eigentlich am Anfang der Sendung schwer, eine gewisse Basis an Hörern zu finden, also eine gewisse Basis zu haben, diese Hörer zu gewinnen, oder war die einfach von Anfang an da?
Das war ganz phänomenal. Wir waren gleich in der ersten Woche, also im Radio konnte man das nicht feststellen, aber im Fernsehen durch die Einschaltquoten top aufgestellt. Direkt am ersten Tag schon.
Das hast du jetzt gerade schon angesprochen. War das denn wichtig, parallel zum Radio dann irgendwann diese Fernsehpräsenz dazu zu bekommen, oder hat das schon so funktioniert fürs Radio?
Nee, das war von Anfang an parallel. Es war nicht nur Radio.
Aber war das eben wichtig, auch dafür, dass es funktioniert hat?
Absolut. Ich würde jetzt hier nicht sitzen, wenn das nur Radio gewesen wäre. Weil in der Nacht, das Radio ist sehr toll und bedient auch viele, auch durchaus Zielgruppen in der Nacht. Aber die wirkliche Präsenz der Sendung und dass wir bundesweit wahrgenommen wurden, das erreicht man nur mit dem Fernsehen.
Hast du dich vielleicht manchmal in der Sendung unterqualifiziert gefühlt? Weil es haben ja Leute angerufen, die teilweise schwere psychische Probleme hatten. War da manchmal ein Moment, wo du dann gedacht hast, oh, ob ich da jetzt einen richtigen Rat geben kann, da bin ich mir momentan selber nicht sicher.
Nee, weil ich ja immer einen Diplompsychologen dabei hatte. Und wenn es dann zu kompliziert und zu pathologisch wurde, habe ich es abgebrochen. Und bei komplizierten Fällen wurden die Leute ja sowieso immer noch mal von einem Diplompsychologen nachbetreut. Insofern eigentlich nicht, nein.
Du hast ja eine große Verantwortung gehabt mit dieser Sendung durch die Hörerschaft. Hast du da nie Angst gehabt, dass du einfach mal zufällig was Beleidigendes für die Person sagst oder einen falschen Rat geben könntest?
Klar, das war immer ein Seiltanz ohne Netz, auf jeden Fall. Ich habe das aber versucht, auch immer wieder klarzumachen, dass halt auch mal Dinge passieren können, die vielleicht nicht so gut sind und zutreffend. Also die eigenen Unzulänglichkeiten immer wieder unterstrichen. Natürlich, wenn du jeden Tag eine Live-Sendung hast, passieren dann auch schon mal Dinge, die vielleicht im Nachhinein, wenn man länger darüber nachdenken würde, anders gelaufen wären. Aber Gott sei Dank gab es in all diesen vielen, vielen Jahren keinen großen Crash.
War das eigentlich auch so, dass du deine Stimme irgendwie trainieren musstest? Dass du, das ist jetzt eine komische Frage, aber mit Stimmtraining und so, weil du hast ja schon eine Stimme, der man sehr gerne zuhört, so eine Erzählstimme. War das irgendwie, musste man da ein besonderes Training machen oder ist die einfach da?
Naja, ich hatte ja vorher schon 15 Jahre Radio gemacht und insofern war das wahrscheinlich auch ein bisschen trainiert schon, ja. Ich habe also keine gezielten Trainingsmaßnahmen für diese Sendung mehr unternommen.
Bei der Sendung, da gab es dann ja auch wieder den, sag ich mal, undankbaren Fall, dass da Leute angerufen haben, weil sie es lustig fanden und dann jetzt sich eine Geschichte ausgedacht haben. Wie ist deine Meinung jetzt so im Nachhinein vielleicht auch zu den Leuten, die ja so diesen Fake-Anrufern,
ja, die es da gab? Das war schon ein Thema, was uns sehr präsent war. Und die Mitarbeiter haben alles Menschenmögliche unternommen, die Fakes von uns fernzuhalten. Dennoch passiert es ab und zu. Das kann man auch bei einer täglichen Show gar nicht verhindern. Es gelingt ja sogar Leuten in die goldene Kamera einen Weltstar einzuschleusen. Wenn es irgendwie um eine schräge Sexgeschichte ging oder so, war mir das wurscht. Ich habe mich nur wirklich geärgert, wenn die auf Kosten von anderen Schwerstbetroffenen gefaked haben. Krebskranken, Todesfälle, HIV-Infektionen und sowas. Das fand ich immer ausgesprochen bescheuert. Nicht wegen mir, sondern wegen, weil es die Glaubwürdigkeit des nächsten Anrufers, der krebserkrankt ist oder HIV-positiv ist, beschädigt.
Du hast es jetzt so lange gemacht und warst so präsent, auch um diese Uhrzeit, sage ich mal, als Einziger. Wer füllt denn jetzt diese Lücke, die du hinterlassen hast?
Das kann ich dir nicht sagen, wer die füllt. Im Moment füllt sie ja niemand, weil es keinen Nachfolger für die Sendung gibt. Das ist aber auch nicht meine Entscheidung, sondern das müssen die Programmdirektoren, das wir da entscheiden. Das kann ich nicht sagen.
Hast du das Gefühl, dass, ja, dass diese Lücke dann gefüllt werden muss? Also
na, sagen wir so, ich fände es ganz schön, weil das, der Bedarf offensichtlich ja da ist bei den Leuten. Der Zuspruch ist ja enorm gewesen bis zum Schluss. Ja, mal gucken, vielleicht ergibt sich ja noch was.
Wie würdest du denn jungen Leuten empfehlen, wie kommt man ins Radio oder wie wird man zu einem Domian?
Das Letzte kann man gar nicht sagen. Wie man zum Radio kommt, ja. Ich glaube, alle, die wir das machen, haben irgendwie individuelle Wege begangen. Ich habe als Kabelträger beim Fernsehen im WDR angefangen und habe da zum ersten Mal Blut geleckt und wollte irgendwie da rein. Mir war gar nicht klar, wie. Und habe dann während des Studiums eine Hospitation gemacht. Das ist so ein 8-Praktikum, ich glaube, das gibt es heute immer noch. Ja, und so rutscht man da rein. Und dann habe ich auch weiter während des Studiums als freier Mitarbeiter. Ich habe solche Sachen gemacht, was ihr jetzt hier gerade macht. Und ja, dann geht man seinen Weg, wohin auch immer.
Und wie man zu einem Domian wird, hast du, also ich meine, das ist natürlich eine
Frage. Nee, was willst du sagen, wie wird man zu einem Harald Schmidt, einem Gottschalk oder was ich was? Das kann man ja gar nicht sagen. Das ist ja eine ganz persönliche, individuelle Konstellation und von verschiedenen biografischen Lebensprägungen abhängig, das kann ich dir nicht sagen.
Jetzt hast du ja über 20 Jahre oder 20 Jahre ja live nachts gesendet. Mhm. Ist da jetzt schon so ein neuer Rhythmus reingekommen,
ja,
in Schlaf und fühlst du dich auch gesunder dadurch?
Ja, quasi? Absolut, viel. Ja. Ja, ja. Das genieße ich im Moment sehr, also nicht nachts arbeiten zu müssen und in einem relativ normalen Rhythmus leben zu dürfen.
Ich habe mir vorgestern oder so habe ich mir ein Interview angeguckt von dir bei Harald Schmidt. Das war, glaube ich, Ende der 90er oder so.
Kann sein,
ganz weit weg. Und da hast du gesagt, dass du beim Arzt warst und der dir gesagt hat, wenn du das noch 2 Jahre weitermachst mit dem
Rhythmus,
genau das hast du gesagt, dann wirst du krank und das geht nicht. Wie hast du das denn trotzdem geschafft?
Das ist ja irre, dass ich das damals schon gesagt habe. Ja. Das haben mir die Ärzte immer gesagt. Immer und immer und immer. Naja, es gab ja auch ein paar Warnschüsse. Ich habe zum Beispiel mit 2 Hörstürzen in der Sendung gesessen und es gab noch ein paar andere wenig erfreuliche Dinge, die mich ja dann auch dazu bewogen haben, zu sagen, jetzt musst du gehen. Alles hat seine Zeit.
War das dann auch schon zu dem Zeitpunkt, du hast ja wirklich früh angekündigt, dass du aufhörst und dann wirklich ja noch jahrelang weitergemacht.
Also
dann war es quasi schon so, dass du gemerkt hast körperlich, ich muss aufhören, hast aber da wirklich noch so lange weitergemacht und musst.
Ja, ich meine, mit so einer Perspektive schafft man vielleicht Sachen noch besser, als wenn man denkt, wenn diese Nachtarbeit nicht gewesen wäre, hätte ich das noch locker 10 Jahre machen können. Also vom Interesse her, vom Spaß her, klar.
Ja, jetzt würden wir so ein bisschen von der Sendung weggehen. Du bist nämlich in Gummersbach aufgewachsen und geboren. Mhm. Ich komme da eben auch her, das ist auch eine persönliche Frage, deswegen. Wie hat so dieses Aufwachsen, ich meine, ich kenne eben jetzt Gummersbach, die anderen kennen das vielleicht jetzt eben nicht, aber wie hat das so deinen Karriereweg beeinflusst oder dein Aufwachsen? Wie hat das mit der Karriere zu tun gehabt?
Mein Karriereweg hat das überhaupt nicht beeinflusst und wenn es den Hauptströmungen, sagen wir es mal so, in Gummersbach nachgegangen wäre, hätte ich nie eine Karriere machen können, weil ich den größten Teil der Zeit in sehr schlechte Erinnerungen habe. Vor allen Dingen, ich bin auf eine Hauptschule gegangen in Gummersbach und da wurden wir Kinder null gefördert. Im Gegenteil, wir wurden gedemütigt und diskriminiert. Aber ich habe dann mit 17 Jahren gedacht, wenn das so weitergeht, dann kannst du nie das machen, was du gerne machen möchtest. Und habe dann den Sprung mit 18 auf ein humanistisches Gymnasium geschafft. Und da bin ich wiederum Gummersbach in Anführungszeichen dankbar, Weil diese Zeit auf diesem Gymnasium in Gummersbach, die war super. Ja.
Welche Rolle würdest du dein Studium, so deinen Werdegang zuordnen? Und was ist ein wichtiger?
Ach, eigentlich, ich habe ja so Larifari studiert, Germanistik, Philosophie und Politik. Da wusste ja keiner, was er werden will. Und insofern war ich da schon froh, dass ich durch den Studentenjob im WDR eine Fährte gefunden hatte, dass ich irgendwie vielleicht Journalismus oder Showbusiness irgendwie da rein wollte. Und dann lief das einfach so am Rande mit.
Das heißt, du wusstest gar nicht jetzt, ich möchte unbedingt ins Radio.
Nein.
Also Kabelträger beim Fernsehen.
Ja, ja.
Also einfach irgendwie, ich kann mich so irgendwie äußern und das möchte ich machen beruflich, aber...
Es war völlig diffus und nebulös und es hat sich dann irgendwie alles so ergeben, ja.
Okay, was ich dann, als wir recherchiert haben, auch sehr interessant fand, war, dass du in der Jugend oder über deine Jugend gesagt hast, dass du sehr stark christlich geprägt warst, sehr fanatischen Glauben hattest, das hast du, glaube ich, mal in einem Interview gesagt, eben aus Angst vor diesem Nichts nach dem Tod, aber wurde auf jeden Fall geschrieben, also das hatte ich. Tod ist ja auch generell so ein Thema, wo du hast ja Bücher geschrieben, ein zentrales Thema. Was hat dann erstmal diese Abkehr, sag ich mal, vom Glauben mit dir gemacht? War das irgendwie auch wichtig? Das hat mich irgendwie so interessiert. Also quasi in der Jugend.
Ob die Abkehr wichtig war?
Oder was sie mit dir quasi gemacht hat, dass du eben dann zu der Person wurdest?
Naja, die Abkehr hat zumindest das bewirkt, dass ich danach, nachdem ich also den Glauben, meinen christlichen Glauben verloren hatte, in eine fundamentale Lebenskrise gestürzt bin, weil mir der Boden unter den Füßen weggezogen war. Wenn man gläubig ist, hat man es eigentlich gut, wenn man ein ethisches Raster hat, auf dem man gehen kann. Die elementaren Fragen des Lebens werden beantwortet. Was ist der Sinn des Lebens? Was geschieht nach dem Tod? Gibt es Gott? Das wird ja alles beantwortet. Und wenn das weg ist, ist das erstmal nicht schön.
Du hast dann ja auch in einem aktuelleren Interview gesagt, dass du jetzt quasi, nachdem du jahrzehntelang gar keinen Bezug zum Christentum mehr gefunden hast oder generell dazu, dass du jetzt wieder dich damit, ja nicht angefreundet hast, aber dass du damit zurechtkommst.
Ja, ich bin seit 12, 13 Jahren beschäftige ich mich mit Zen, mit Zen-Buddhismus. Und bin durch die Beschäftigung mit dem Zen auf die christlichen und überhaupt interreligiösen Mystiker gestoßen. Meister Eckhart, Teresa von Avila, Johannes vom Kreuz und so. Und in gewisser Weise ähnelt das, was der Zen sagt, dem, was im Kern die Mystiker von sich geben oder glauben. Und habe dadurch wieder einen Zugang zum Christentum gefunden, ja.
Dann würden wir jetzt auch wieder komplett einen Themenbruch machen. Und zwar haben wir auch gelesen, dass du SPD-Sympathisant bist.
Ja, ich bin 30 Jahre Mitglied.
Oder Mitglied. Und dann würden wir gerne auch von dir wissen, wie du den aktuellen Hype und auch die Person Martin Schulz findest.
Das beeindruckt mich alles sehr. Und ich bin nur ein bisschen skeptisch bei Hypes. Hypes haben den... haben das naturell, eben eine Weile extrem präsent zu sein und dann auch schnell wieder abzuflachen. Wollen wir mal gucken, wie das die nächsten Monate sich entwickelt. Und Herr Schulz muss natürlich auch viele Dinge sagen, was er vorhat. Das hat er ja bisher noch nicht so gesagt. Es ist ja im Moment nur so eine Euphorie und eine Freude, dass jemand da ist, der noch unverbraucht ist. Wollen wir mal gucken. Also ich stehe dem Hype wohlwollend skeptisch gegenüber.
Also ich finde persönlich, dass er momentan, dass man vor dem, das ist auch ein persönliches Erfinden, dass man das bei den letzten Wahlen nicht so hat, dass jetzt zum Umbruch kommt. Also dass man ein Gefühl
vielleicht
hat, da ist jemand,
der auch Regierungspartei jetzt, ne? Also die ganze Zeit dabei. Also
genau, aber glaubst du daran, dass es einen neuen Bundeskanzler geben wird ab September? Ist das so eine...
Als SPD-Mitglied hoffe ich das natürlich. Ich bin mir da nicht sicher, weil... noch lebt er von seiner Unbeflecktheit, Herr Schulz, aber er ist ja nicht ein kompletter Seiteneinsteiger. Er ist ja seit vielen Jahren, Jahrzehnten top-politisch unterwegs und ich vermute mal, dass die Opposition ihn da schon noch grillen wird. Und mal sehen, wie sich das dann entwickelt. Außerdem kann man im Moment gar nicht sagen, wie die aktuelle politische Situation sich auch verändert. Stichwort Türkei-Krise oder Wahlen in Niederlande und in Frankreich. Wie sich da Frau Merkel positioniert und Herr Schulz, ist alles. Also sagen wir so, ich habe große Sorgen, was in Holland passiert, wer da die Wahlen gewinnt, und noch größere Sorge, wer in Frankreich die Wahlen gewinnt. Das könnte elementare Auswirkungen auf unser Leben hier haben, bis hin zum Zerreißen der EU oder des Euros. Ich stehe den rechten Strömungen in Deutschland eher gelassen gegenüber. Da ist mir zu viel Hysterie. Ich finde, wir sind so ein großartiges, demokratisch verwurzeltes Land, das hält auch solche Strömungen aus. Das wäre auch schlimm, wenn es nicht aushalten würde. Außerdem, fast alle Länder haben seit Jahrzehnten solche eher rechtskonservativen Strömungen. Damit muss man sich auseinandersetzen, mit denen muss man reden. Und man darf auch nicht so viel Brimborium um die machen, dass desto interessanter werden die wahrscheinlich für die Leute. Das kritisiere ich sehr, auch an meinen Parteifreunden, dass teilweise viel zu hysterisch darauf reagiert wurde. Ich fand das gut damals, dass Sigmar Gabriel in den ersten Monaten oder ersten Wochen zu Pegida gegangen ist und sich mit denen unterhalten hat. Fand ich gut. Man muss ja reden mit den Leuten. Und nur durch Reden kann man sie ja wieder zurückgewinnen.
Da würden wir dann hier wahrscheinlich wieder einen Bruch machen, und zwar auf die Tour mal zu sprechen kommen. Wie ist sie denn bis jetzt so gelaufen? Die läuft jetzt schon seit Januar?
Ja, seit Januar. Großartig. Ich bin ganz, ganz bewegt. Wir sind ja ausverkauft. Also jetzt die erste Staffel, wir haben ja eine Verlängerung jetzt noch vor. Das ist schon toll, dass so viele Fans kommen und dass ich die auch sehen kann und dass man sich mit denen auch teilweise unterhalten kann. Finde ich super, für mich sehr geehrt.
Ist gerade angefangen, mich haben Freunde gefragt, ob ich soll fragen, ob du das auch verlängern wirst. Ich glaube, die Verlängerung ist wieder nur in NRW, ne? Also
genau.
So, ob da etwas deutschlandweites folgen wird oder das ist nicht geplant.
Nee, das ist eine Tour, eine 1-Live-Tour, und wir sind nun mal für Nordrhein-Westfalen zuständig. Und,
stimmt. Ja. Wie waren denn so die Vorbereitungen auf diese Veranstaltung? Also, wir werden es ja gleich sehen, aber wie ist diese Veranstaltung aufgebaut? Habt ihr da nochmal alles durchrecherchiert, die 25 Jahre?
Oder? Na, wir haben uns im Team zusammengesetzt und haben überlegt, wie könnte man das aufbereiten, was kann man präsentieren, über was kann man reden, und dann hat man da relativ schnell eine Struktur gefunden. Wobei es schon sehr schwierig ist, bei so vielen Gesprächen so einzelne rauszupicken. Ja, aber ich glaube, es ist ganz gut gelaufen.
Also das hat jetzt eigentlich meine Brüste auch ganz oft gefragt, so, was war deine Lieblingsgeschichte? Und aber jetzt habt ihr einfach versucht, so einen Querschnitt zu finden,
genau,
über die Jahre. Und
genau.
Hast du dich eigentlich schon insgesamt, wenn wir jetzt auch mal auf die Tour blicken und allgemein, an dieses neue Leben schon gewöhnt? Weil das war ja jetzt 20 Jahre quasi nur Nachtarbeit, und jetzt ist es ja quasi so normal, sage ich mal, wie dass man halt abends oder so auf der Bühne steht und normal einen geregelten Tagesablauf hat. Hat das irgendwie eine Gewöhnungsphase gebraucht, auch dass man irgendwie erstmal einen neuen Schlafrhythmus zum Beispiel kommen muss?
Ja, das dauert alles seine Zeit, aber ich bin ziemlich brutal da reingestoßen worden, weil ich 3 Tage nach Ende der Sendung ziemlich krank geworden bin, heftig krank geworden bin, mit Krankenhausaufenthalt und allem. Und da musste ich ja zwangsläufig umgewöhnen dann. Ne? Aber das ist jetzt schon ganz gut, kann ich klagen.
War das dann quasi vielleicht direkt nach dem Ende dieser Sendung so, naja, man kennt das irgendwie bei uns, glaube ich, aus dem Studentenleben, wenn man irgendwie nach der Prüfungsphase, wenn dann alles abfällt von einem so, ist das dann auch wirklich, kannst du das?
Ja, das ist durchaus vergleichbar, und meine Ärzte sagten, das wundert uns gar nicht. Das war so ein Megastress, die letzten Monate und Wochen, und wenn man dann plötzlich, da hatte ich dann 3 Tage komplett frei danach, und das will der Körper.
Du hast ja damals immer das, auch die Ruhepausen zwischen den Staffeln der einzelnen Jahre genutzt, um diese absolute Abgeschiedenheit zu gehen nach Lappland. Mhm. Machst du sowas jetzt mehr, oder ist das jetzt quasi, oder behältst du das einfach bei?
Für dieses Jahr ist es ganz normal geplant im Sommer wieder. Es ist nicht mehr geplant, es geht jetzt auch gar nicht wegen der Tour. Und im Herbst erscheint mir ein neues Buch, da sind auch wieder viele Termine. Also im Sommer werde ich wieder gen Norden ziehen, aber jetzt nicht vermehrt dieses Jahr.
Es geht dann schon einfach auch weiter mit den Büchern. Und also es ist jetzt nicht so, dass du quasi dem mal sagst, ich nehme jetzt mal ein großes Labyrinth in 2 Jahre oder so.
Ja, ich würde es eigentlich ganz gerne machen, aber das hat sich jetzt mit dem Buch so ergeben und es ist alles natürlich schon ruhiger als vorher. Das stimmt schon.
Gibt es denn noch irgendwelche Pläne, die Sie haben für die Zukunft? Also irgendwie, was auch vielleicht Sendungen angeht oder wollen Sie sich da...
Mal gucken. Da tüfteln wir noch so ein bisschen rum. Aber erstmal alles in Ruhe angehen.
Noch nichts hier veröffentlichen.
Ja, es gibt doch noch nichts zu sagen. Insofern.
Nee, nur aber es gab ein Interview, da gab es die Information, dass es irgendwie eine geplante Sendung oder ein Pilot gab mit dir und Atze Schröder. Mhm. Was wirklich von außen, also man versteht auch diese Bühnenfigur und man hat das auch mal als Lesen dahinter, ein sehr reflektierter Mann. Aber das ist ja trotzdem so ein großer Unterschied zwischen euch beiden. Mhm. Und da seid ihr aber noch dran oder ist das jetzt auf Eis gelegt?
Das ist leider im Moment auf Eis gelegt. Ich würde es gerne machen, Atze auch, aber die Mühlen der Fernsehgewaltigen malen langsam. Es lebt natürlich genau von dem, was ihr jetzt gerade auch sagt, von dieser, dass man da vorstellt und denkt, die passen ja überhaupt nicht zusammen. Und wir haben so 3 Shows oder 4 Shows in Essen gemacht, ohne Fernsehen allerdings, und das war grandios. Das Publikum mochte es sehr.
Er ist dann aber auch schon in seiner Bühnenfigur schon noch, oder?
Ja, halb. Das war das Interessante daran. Er tritt als Atze auf, auch mit der Verkleidung, ist aber im Talk teilweise die Privatperson. Und das machte das so schillernd, das Ganze.
Aber da würde er jetzt mitziehen, dass sich da sowas umsetzen lässt. Ich meine, er ist ja, glaube ich, sonst nie als Privatperson irgendwo. Oder scheitert es daran auch?
Naja, er ist ja auch mehr oder weniger Privatperson, wenn er in Talkshows eingeladen wird. Mehr oder weniger, nicht ganz, aber bei uns war es auch nicht ganz.
Dann haben wir jetzt schon die Abschlussfrage. Du warst mal, ich weiß nicht, letztes Jahr oder auf jeden Fall bei Jan Böhmermann im Neo-Magazin Royal. Mhm. Das hat ja eine, sag ich mal, eine große Popkultur, also das ist ja das Größte, was es so gibt, neben Zirkus Halligalli von Mirko und Klaas. Und da hast du ein Internet-Spezial gemacht, das hieß Entscheide dich, wo du eben Fragen gestellt bekommen hast und du musstest dich zwischen zwei Sachen entscheiden.
Ja, genau.
Und die Abschlussfrage, in der Abschlussfrage, man weiß doch nicht, worum es geht.
Oder? Ich glaube, es ging irgendwas mit Herrn Schäuble und
sag mal. Die Abschlussfrage war, ob du lieber ein süßes Pony ins Gesicht schlagen würdest oder Herrn Schäuble vors Schienbein. Und ich weiß nicht, ob du das damals mitbekommen hast, aber darüber haben sich viele gestritten, ob ich das jetzt die richtige Entscheidung war. Oder
ich habe mich für das Pony entschieden.
Vielleicht, weil wir jetzt das Publikum ist immer ganz normal. Also, möchtest du deine Entscheidung revidieren oder kannst du sie nochmal ausführen? So.
Naja, ich würde diese Entscheidung wieder treffen. Es ist eine schnelle Frage gewesen, auf die man eine schnelle Antwort geben muss. Und von den Möglichkeiten und in der Zeit würde ich mich nach wie vor so entscheiden. Es tät mir leid fürs Pony.
Also, ich meine, obwohl quasi, die Person, die geschädigt wird, nicht spüren würde, dass sie so getreten werden würde. Ich weiß gar nicht, was ich sagen. Aber es ist jetzt nicht irgendwie ein großer Konflikt zwischen Tiere und Menschen, Tier und Menschenwürde, das ist einfach dann nur so eine...
Naja, wenn man jetzt mal ernst drauf antworten würde, weil es ist ja keine ernste Frage, insofern ist es ja eine Spaßfrage. Aber einem alten Mann, der behindert ist, gegen Schienenmann zu treten, finde ich schon sehr despektierlich und sehr schlimm. Und das Pony muss man ja auch nicht so festschlagen.
Stimmt, das wurde ganz darüber gesagt, man kann auch nicht so fest treten.
Ja, ja, aber das Treten gegen das Schienenbein eines alten behinderten Mannes ist schon, finde ich schon sehr heftig.
Das war nur damals das, was, glaube ich, so von diesem da noch hängen geblieben ist, weil das war zwar die letzte Frage, aber es war so.
Aber es ist schon irre, in welcher extrem hochgezüchteten politischen Korrektheit wir leben, dass man überhaupt darüber so ernsthaft diskutiert. Wirklich, da steckt ja schon was Ernstes hinter dieser Frage. Oder wenn Dirk Nowitzki in einer Pressekonferenz da summt so eine Fliege rum und macht so. Ein weltweiter Aufschrei, dass sie die Fliege getötet hat. Also, irgendwann muss man mal die Kirche im Dorf lassen. Wenn ich mit dem Auto 5 Kilometer fahre, habe ich wahrscheinlich 500 Fliegen platt gemacht im Sommer.
Ja, das stimmt. Ne? Aber sobald sowas dann in den Medien ist, dann wird das
in
der Splittergruppe wieder
aufgenommen. Ja, ganz schlimm.
Man kann, glaube ich, auch an diesem Medienrummel wahrscheinlich auch es nicht schaffen, niemanden auf den, du wirst ja wahrscheinlich auch in deiner Karriere irgendwelchen Leuten mit Aussagen.
Also, ich hatte da schon noch eine große Freiheit in der Nacht und habe mir da, glaube ich, viele Dinge erlaubt, die, wo manch ein Kollege richtig Feuer bekäme. Man hat es dann so geduldet bei mir. Ich weiß gar kein Beispiel, aber was das so...
Das wäre interessant.
Ja, also was so politische Korrektheit anbelangt, das war schon ungewöhnlich.
Aber das warst du ja, also wenn man sich diese Sendung angeguckt hat, warst du instinktiv meistens schon politisch korrekt, sage ich mal. Also so im Umgang jetzt mit Leuten. Aber wenn du sagst, dass du...
Ja, ich glaube das nicht so, nee. Nicht immer.
Ich habe mal gelesen, in den Anfangsjahren hast du gesagt, dass du da noch versucht hast, den Leuten die Meinung aufzudrücken von dir und sie nicht sowas stehen lassen. Das vielleicht sowas in Richtung. Das wäre so das, aber sonst hat man dich eigentlich immer beobachtet aus eigener Sicht und dachte immer, ja, also das ja.
Nein, ich würde dir sagen, zum Beispiel nach den Krawallen, nach den Vorkommnissen der Silvesternacht. In der ersten Sendung habe ich gesagt, dass wir uns im Klaren darüber sein müssen. Es kommen nicht nur Freunde zu uns. Es kommen viele Menschen aus homophoben Gesellschaften, frauenfeindlichen und antisemitischen Gesellschaften. So etwas kann zu einem Aufschrei führen, so etwas zu sagen. Und das hat nicht zu einem Aufschrei geführt, weil die Leute wissen, wer es sagt. Und dann darf man das auch sagen. Und ich finde, ich darf auch... weiß ich jetzt, die Situation zum Beispiel von schwulen jungen Moslems benennen und ankreiden, dass in dieser Kultur es wirklich teilweise zugeht wie im Mittelalter, was Homosexualität anbelangt. Das muss man auch benennen, das ist politisch nicht korrekt. Das kreide ich sehr meinen linken Freunden in der SPD an und auch den Grünen, dass sie über Jahre, die sich immer für die Rechte von Frauen und gerade auch von Homosexuellen einsetzen, dieses Thema nie thematisiert haben. Und wir, die Linken, die Linksintellektuellen, müssen das machen. Das darf man nicht den anderen. Es ist doch absurd, wenn die AfD jetzt ankommt und für die Rechte von Schwulen bei Moslems eintritt. Das ist absurd, da könnte ja an die Decke gehen. Nein, wir müssen das machen. Und nur so kann man, steht der Tropfen, höhlt den Stein, kann man auch Veränderungen bewirken in einer Gesellschaft.
Ja, das war auch so, also bei der Silvesternacht war es ja so, dass das erstmal so dieser Bruch war, wo das quasi auch in der Gesellschaft angekommen ist, dass halt da echt auch Leute dabei waren, die halt diese Kultur nicht gewöhnt sind. Mhm. Und da war es dann okay, fand er, also was man danach gelesen hat, war es danach okay auch, diese Probleme zu benennen. Also diese Silvesternacht war halt, also dieser Bruch.
Absolut.
Danach, und seitdem ist es halt, wird dieses Thema auch anders behandelt.
Mhm. Ja, stimmt.
Das muss man danach halt damit auch irgendwie damit so umgehen.
Mhm. Wenn man dich so reden hört, dann könnte man sich ja eigentlich überlegen, ob du die SPD nicht nur als Mitglied.
Das ist eine lustige Frage, die kommt ganz oft in letzter Zeit.
Ja. In letzter Zeit, ja, das ist wahrscheinlich dumm, ja, Zeit, automatisch, große Hörerschaft schon. Aber
ich, also nicht an in einer prominenten Rolle, weil man als Politiker einfach zu viel lügen muss. Das ist so. Du musst als Politiker zu viel lügen, um bestehen zu können. Das ist schon anders, wenn man jetzt meinetwegen als Bundestagsabgeordneter aktiv ist. Ich glaube, dass man auf der Ebene schon viele interessante Dinge bewirken kann. Ich habe das früher mal immer so ein bisschen überlegt, ob das ein Ding für mich wäre, aber habe das dann doch.
Ja, damals aus Zeitgründen.
Ich könnte mal.
Jetzt ist die Zeit da. Also, nee, eigentlich nicht da.
Ich rufe Herrn Schulz mal an.